Internationale Venezuela-Tage, wenn Sie mehr wissen wollen, www.semanavenezolana.com haben wir das Ganze genannt hier im Studio, ist auch Martin Schröder vom Verein Solidaridad, vom Verein Solidaridad in Halle, den Sie vielleicht von so einer Vortragsreihe beziehungsweise als unseren Ansprechpartner in Sachen Venezuela kennen. Hallo Martin.
Hallo.
Du bist so ein bisschen der Ideengeber für das, was diese Woche hier in Halle stattfindet, für die Internationalen Venezuela-Tage. Kannst du so uns beschreiben, was so der Anfangsimpuls war, dass du angefangen hast, darüber nachzudenken, das Thema Venezuela hier präsent zu machen in Halle?
Ja, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. So vor anderthalb Jahren saßen wir hier auch mal in den Räumen von Radio Korax zusammen und haben überlegt, dass Venezuela ja doch immer mal wieder thematisiert wird hier in dem Programm, aber eben immer nur so Spotlights gesetzt werden und gerade eben auch, wenn so politische Sachen passiert sind, wie der Tod von Chavez oder dann die Wahl seines Nachfolgers und so weiter. Und dass aber so eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Land weder hier bis jetzt so richtig stattgefunden hat, als auch überhaupt in Halle oder generell in Deutschland auch sehr, sehr wenig stattfindet, sondern eben diese Polarisierung in Chavisten und Anti-Chavisten eigentlich das bestimmende Moment ist in der Berichterstattung über Venezuela generell. Und wir haben uns dann eben zur Aufgabe gemacht, das ein bisschen aufzubrechen, das nicht zu negieren, dass es das gibt, also das ist einfach ein Fakt, dass es diese beiden großen Lager gibt in der venezolanischen Gesellschaft, aber einfach mal zu schauen, ob es da nicht noch mehr gibt, ob es da nicht kleine Basisinitiativen gibt, auch größere Gruppen, die soziale Arbeit, zivile Arbeit machen in der Gesellschaft, die sich eben mit dieser Dichotomie zwischen Chavistas und Anti-Chavistas nicht so richtig fassen lässt. Genau, das war so der Anfangsimpuls.
Jetzt ist ein ganzes Programm zusammengekommen. Glaubst du, dass es, also dieses Programm, was es jetzt am Wochenende und die Woche über zu sehen gibt in Halle, so in etwa diesen Ansprüchen gerecht wird oder dem nahe kommt?
Also es ist natürlich nie vollständig. Ne? Es gibt, das haben wir bei den Recherchen dann auch gemerkt, noch viel, viel mehr Sachen, die keine Repräsentation jetzt in diesem Programm finden, was natürlich erstmal Kostengründe hatte. Wir konnten jetzt nicht alle spannenden Leute aus Venezuela nach Deutschland holen und denen hier ein Podium geben, obwohl es noch viel, viel mehr Leute gegeben hätte, die sicher sehr spannend gewesen wären. Wir versuchen jetzt einfach mal einen Einstieg zu finden, indem wir so vielen Leuten wie möglich eben dieses Podium bereiten, ihnen die Chance geben, mit uns darüber zu diskutieren und wir eben auch die Chance haben, dann mit ihnen darüber zu diskutieren. Und halt nicht ist die Masse so richtig für uns ausmacht, sondern dann eben wir lieber uns ausreichend Zeit nehmen, um die Menschen, die wir hier haben, dann auch zu würdigen, indem wir dann mit ihnen ausführlich darüber reden. Aber klar, man hätte noch viel, viel mehr Sachen machen können und hoffentlich passiert das in der Zukunft dann auch noch irgendwann.
Wir werden auch gleich ein bisschen konkreter für all jene, die sich jetzt natürlich fragen, worum es konkret geht. Allerdings machen wir erst noch einen Abstecher in eine andere Sprache, nämlich natürlich ins Spanische, weil das Ganze natürlich hier mit Gästen stattfindet, die zum Beispiel eben auch kein Deutsch verstehen. Ich würde sehr gerne auch Ignacio fragen, hier vom Solidaridad e.V., ob er so gut sein kann, nochmal kurz im Spanischen auch zu sagen, kurz zusammenzufassen, was so diese initiale Idee von dieser Venezuela-Tagen war, auch im Hinblick darauf, was wir so erreichen wollen in diesen, innerhalb der internationalen Venezuela-Tage. Entonces, Ignacio, tú eres de Solidaridad de la Asociación Cultural. Debo invitarte para hacer un resumen que es nuestro, goal con los días de Venezuela acá en Alemania.
Sí, cómo no. Hola primero, y la idea de la Semana de Venezuela es mostrar la situación de Venezuela más allá de como lo presentan los medios, como un conflicto entre chavistas y antichavistas, más allá de eso mostrar de que hay otros grupos, hay iniciativas, hay proyectos que no se pueden categorizar en un bloque de chavistas o antichavistas de una manera tan simple, sino que es una cuestión un poco más complicada. Y la idea de la semana es justamente mostrar eso con proyectos y conferencias que vamos a hacer ahora en la semana acá en Halle.
Y vamos a estar un poco más específica también. Aquí en el estudio con nosotros está Olimpia Yanides Palmar, que viene del pueblo Bayú en el norte de Venezuela. Muy bienvenida a ti. Hola, Olimpia.
Hola, Helen. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Viajé casi 10 horas en un avión y bueno, he venido pues a contarle un poco la experiencia que tenemos en el área de radio como pueblo indígena. También estamos haciendo nuestros aportes para esa Venezuela linda, esa Venezuela hermosa que todos queremos, como parte pues de una geografía que es nuestra y que nos aporta de una hermosa naturaleza y de bellezas naturales muy, muy grandiosas.
Me gustaría hacerte una pregunta y pedirte que nos describes qué es el trabajo que haces allá en Venezuela con los radios comunitarias y qué es el red que en realidad estás coordinando.
Yo coordino una red conformada por 9 radios indígenas en Venezuela. Todas estas radios están agrupadas en la Red Nacional de Radios de Fe y Alegría Venezuela, que es una asociación civil promovida por jesuitas de corte religioso, pero que nos ha entregado una infraestructura de unas radios, y desde allí yo hago radio desde los 13 años, más o menos. Y nuestra radio armó un proyecto político comunicacional Wayú para poder pues fortalecer todo lo que es la cultura del pueblo Wayú, atacar el tema de la globalización porque había mucho desarraigo cultural y sobre todo pues promover y hacer uso de nuestro idioma, el Wayunaiki. Como nuestra lengua materna, como la primera lengua, como el primer idioma que debemos hablar. La mayoría pues, de los niños aprenden a hablar el español cuando van al colegio, cuando ya están grandes. Y ahí empezamos nuestra experiencia en educación, en comunicación, comunicación bilingüe. Esa radio, cuando la Asociación Civil Fe y Alegría nos las entregó, su principal objetivo era educación popular, era educar a los campesinos y a los indígenas Wayú a través de la radio. Entonces se pasaban los cassettes con las clases de matemática, las clases de castellano y literatura, pero después nuestros adultos, nuestros mayores, dijeron que era necesario transformar esa educación y poder atender estas necesidades urgentes del pueblo Wayú. Entonces construyeron un proyecto político comunicacional que ese es por el que nos regimos y por el que hacemos nuestra programación. Y viendo pues nuestra experiencia como una experiencia positiva, decidimos como comunicadores indígenas organizarnos en una red nacional de comunicación y educación que hacemos vida en 9 puntos del país, donde están los Barí, Yupa, Añú, Japreria, Guarao, Cariña, Pemón, que son los pueblos indígenas que también son de Venezuela y que hacemos vida dentro de esa red. Y desde allí pues venimos así trabajando en 3 cosas muy fundamentales, como el tema pues de la formación, el tema de la formación en el uso de radio, en el uso del internet, en el uso de las redes sociales, cómo apropiarnos de eso como pueblos indígenas, comprendiendo también que es parte de la interculturalidad porque no son elementos propios de nuestra cultura, y a veces parece contradictorio que tú promuevas la cultura por un elemento que no es propio de la cultura, y eso también ha recibido sus críticas. Sin embargo, pues ha sido muy positiva esa experiencia. Y hemos trabajado en espacios de debate en donde pues conversamos, discutimos sobre nuestra situación actual como pueblos indígenas, como actores sociales, constructores también de procesos que se están llevando en Venezuela y que no están en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo incidir desde nuestros propios medios de comunicación para poder visibilizar esas experiencias y esos tejidos que estamos, que tenemos dentro de las comunidades indígenas?
Tratamos sumar un poco lo que ella dijo en alemán, sí.
Ja, ich würde es dann versuchen, ein bisschen zusammenzufassen.
Zusammenfassen, genau.
Es war jetzt viel auf einmal. Ja. Also dieser, das Radioprojekt, in dem Olympia tätig ist, ist im Rahmen einer Organisation, Fe y Alegría. Sie haben dort sozusagen die Radiostruktur, um die Entfremdung des eigenen Wayun-Volkes ein bisschen entgegenzuwirken. Sie bitten dann, die Wayun-Sprache zur Geltung kommen zu lassen. Es sind an sich verschiedene Projekte, die eigentlich die Interessen der Wayun zur Geltung bringen sollen. Dabei werden sie auch, die haben ihre eigenen Entscheidungsprozesse mit den ältesten Räten. Also es sind eine eigenständige Entscheidungsmechanismen, die haben.
Das ist auch, glaube ich, ein Fortbildungsmoment, also wo sie versuchen, auch genau. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, also so an Medienproduktionen ranzuführen und gemeinsam die Fähigkeit zu entwickeln, also Radio tatsächlich auch selbst zu gestalten.
Dabei haben sie ein ganzes Radionetzwerk mit verschiedenen indigenen Völkern. 24, glaube ich, sind es, wenn ich.
Also es sind, ich glaube, 9 Radios, die innerhalb dieses indigenen Netzwerks zusammengeschlossen sind. Allerdings mit diesem, es gibt halt diese übergeordnete Institution, Fe y Alegría, und das sind 24, wenn man so will, kommunitäre Radios, die sich also sozusagen über eine Gruppe definieren, also über einen, zum Beispiel die Gemeinde der Wayuu, Indigenen, genau.
Ja, das Weiteres musste man fragen.
Auf der Konferenz.
Genau. Na, es ist, also es ist schon noch ein bisschen Zeit so für uns auch, in dieses Thema weiter reinzugucken. Weiß nicht, ob Sie in der letzten Zeit durch Halle gelaufen sind und ab und an eventuell auch Bilder gesehen haben an den Wänden. Das Ganze hat so ein bisschen die Idee gehabt, dass man ja so sozusagen eine Idee von der Street Art bekommt, die in Venezuela so fast so ein bisschen alltäglich ist, ne? Also der kann man fast nicht aus dem Weg gehen, dass Wände angemalt werden mit Botschaften. Jonas ist aus Berlin. Grüß dich, Jonas.
Hallo.
Und du hast die Fotos gemacht und du warst die Person, die in Venezuela unterwegs war, genau so eine Wandbilder zu fotografieren.
Ja, genau. Also ich war 2006 zum ersten Mal in Venezuela, einfach aus einem Interesse an dem politischen Prozess und die Wandmalerei hat mich dann da so ein bisschen erfasst. Also ich habe selbst auch schon eine lange Geschichte sozusagen mit Graffiti und auch Wandmalerei. Und es war dann eines meiner Hauptaufgabengebiete, die ich da wahrgenommen habe. Da habe ich natürlich erstmal mehrere Monate erstmal auch mal Spanisch lernen müssen. Das ging auch ein bisschen holprig am Anfang. Und habe dann aber immer weiter neue Leute kennengelernt. Viele Graffiti-Sprüher, diese Graffiti-Kultur, die ja Teil von Hip-Hop ist, die hat Venezuela zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, gerade so erreicht und schlägt ein wie eine Bombe. Und gleichzeitig habe ich sozusagen an sozialen Aktivitäten, so Wandmalaktivitäten teilgenommen und auch Kurse gegeben, Wandmalkurse mit einer Kulturinitiative, die Tuna El Fuerte heißt.
Mhm. Es gibt die Möglichkeit, das selber zu erproben. Das heißt, Leute, die Lust haben und das jetzt hören und Lust haben, mit Jonas genau sowas auszuprobieren, dazu gibt es ab morgen die Gelegenheit. Kannst du kurz was zu dem Workshop sagen, den du die nächsten 3 Tage hier in Halle gibst?
Also ich denke, was ich aus Venezuela da mitgenommen habe, es gibt halt da eine breite Akzeptanz sozusagen für Kunst im öffentlichen Raum. Und damit setzt sich auch ein Stück weit der Aktivismus meines Medienkollektivs auseinander. Also unser Name ist Papsat, wir kommen aus Berlin und machen Videoclips und Protestkultur, würde ich sagen. Wir malen auch große Wandbilder, haben wir gerade im Juli eins in Kreuzberg gemalt gegen die steigenden Mieten. Und generell geht es mir sozusagen bei Wandmalerei oder bei Kunst im öffentlichen Raum darum, dass dieser öffentliche Raum angeeignet wird sozusagen. Und der öffentliche Raum ist leider halt bestimmt von Eigentumsverhältnissen, wie das halt hier leider so ist. Und das heißt sozusagen, Werbung hat jeden freien Zugang, wenn sie sozusagen genügend Geld auf die Beine stellt und Dementsprechend wollen wir uns eine Wand aneignen, die ist jetzt nicht illegal in dem Sinne, wir haben eine Genehmigung dafür. Aber wir würden die nächsten 3 Tage, und zwar ab morgen 10 Uhr, den Ort habe ich jetzt gerade vergessen.
Kaulenberg.
Am Kaulenberg. Eine Wand gestalten über 3 Tage lang und wollen eigentlich da so ein bisschen darstellen, was denn eigentlich möglich wäre, wenn wir Zugang zu allen Wänden hätten, die uns so umgeben, um aktiver Teil von einer Stadt zu werden, um sozusagen Kommunikation im öffentlichen Raum zu betreiben.
Ein bisschen was gibt es dazu auch noch im Radio zu hören in den nächsten Tagen. Wir werden dann und wann so diesen Prozess auch mitbegleiten, Radiophon, wenn man so will. Denn es gibt auch 2 Radio-Workshops am Dienstag und Mittwoch, also morgen, übermorgen, hier bei Radio Korax. Ein Workshop, da wird eine große Rolle spielen, dass Olympia mit uns gemeinsam verschiedene Radiokonzepte auch bespricht, die in Venezuela angewandt werden. Ich übergebe ihr das Wort nochmal und lasse sie einfach am besten auch erklären, was so ihre Ansätze auch sind, wenn in Venezuela Radio gemacht wird. Also worauf kommt es da an? Welche Themen fassen die Leute an? Und wer sind eigentlich die Menschen, die Radio machen? Olimpia, yo me gustaría preguntarte cómo tú vas a hacer un taller con nosotros o entre nosotros el miércoles sobre tu trabajo en la radio. ¿Qué son los temas que ustedes están tratando y quiénes son la gente que vienen y que, bueno, que hablan por su transmisora?
Bueno, como ya les conté, nosotros tenemos un proyecto político comunicacional que ese proyecto político comunicacional busca pues darle participación protagónica a las diferentes voces que hay dentro del pueblo wayú, que hablen pues los niños, los ancianos, pueden hablar los docentes, los sabios, incluso llama mucho la atención un programa que tenemos sobre medicina, pero no es un programa de salud, sino es un programa de medicina tradicional, como curarte con hierbas, como curar el espíritu, el alma, cómo estar en paz contigo mismo, y lo lleva una persona que es sabedora de todo este conocimiento. Y así pues hay diferentes voces que construyen nuestra programación diaria. Incluso también tenemos programas institucionales de la alcaldía en donde está nuestra radio. Y todo eso en consenso lo deciden los ancianos, las personas mayores del pueblo wayú, que son pues como un filtro que dicen qué cosas les interesa al pueblo wayú, qué cosas se pueden decir por la radio que sea pertinente, y son como pues las cabezas de nuestra radio.
Ja, im Radio kommen halt verschiedene Volksgruppen, also Teile der Guayun, des Guayun-Volkes zur Sprache, von Lehrern, Kindern. Sie haben auch einen Medizinteil. Dabei geht es halt nicht um die klassische Medizin sozusagen, sondern um eine eigene Medizin mit Heilkräutern. Und sie haben auch darüber hinaus noch einen Teil, einen staatlichen Programm oder Ausstrahlung oder teils staatlich gemacht. Dabei haben sie auch einen älteren Rat, der als Filter fungiert, der schaut, dass dann auch die Inhalte des Radios auch die Interessen des Guayun-Volkes zugutekommen und entscheiden dann, was ausgestrahlt wird.
Ich schlage vor, es gibt so einen kleinen Hörmoment, einen kleinen Höreindruck von Radio Fe y Alegría, und zu dem nehmen wir sie jetzt mit.
La Guajira Colombo Venezolana, tierra ocupada por los hijos de Juyá y Ma. El 12 de octubre de 1998 nació Radio Fe y Alegría Paraguaypoa, la primera emisora indígena de Venezuela. Su señal se esparcía sin fronteras por la gran nación Wayú. El 12 de octubre de 1998, los ancianos tocaban el tambor y al ritmo de la yonna celebraban a Igua, la estrella que anuncia la lluvia y la abundancia. La primera emisora indígena de Venezuela es el resultado del esfuerzo de muchas personas y de un pueblo que resiste y florece en su cultura. Las ancianas y los ancianos ofrecieron su sabiduría para armar la programación. Docentes, obreros y líderes de las comunidades hicieron y hacen posible que se escuche la señal de Radio Fe y Alegría para Guaypoa. Hermanos Arijunas apoyaron la iniciativa y la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, para aquel entonces, auspició el proyecto Radio Fe y Alegría para Guaypoa 100.1 FM, perteneciente a la Red Nacional de Radios de Fe y Alegría, hoy en el dial 92.3 FM. Durante 15 años la radio ha caminado con el pueblo Wayú y Añú. Desde entonces la Guajira es otra. Sus historias, sus luchas y sus anhelos son contados en el idioma que aprendimos de nuestros abuelos, Wayunaiki. En la vida, los malos sueños son una invitación a superar las calamidades. Después de la sequía, siempre llega Juyá para bendecirnos. En la radio se cuentan y se viven los buenos sueños. Radio Fe y Alegría para Guaypoa es una majayura hermosa. En su guayushen están grabados todos los clanes. En su maquillaje se traza una espiral que simboliza el camino que ha recorrido y que seguirá emprendiendo.
En estos 15 años hemos contribuido con más de 6.000 alfabetizados, 1.500 en lectoescritura del guayunaiki. 600 personas dominan el manejo y el uso de las computadoras y otras 600 personas dominan las técnicas de bordado y artesanía guayú con los cursos del Centro Educativo de Capacitación Laboral. También hoy en día constituimos una escuela para el aprendizaje y la capacitación para los nuevos talentos. Más de 2.000 personas entre voceros comunitarios y escolares, pasantes, productores y periodistas que han pasado por nuestros estudios lo certifican. Hemos producido las primeras radionovelas en Guayunaiki y el libro Apunaja y Guauya, Semilla para Siempre.
Desde Radio Fe y Alegría Guajira se promueve la Red de Educación Comunicación Indígena de Venezuela y en estos momentos tenemos la coordinación de la Red Latinoamericana de Emisoras Indígenas vinculada a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nuestros sueños siguen vigentes. Una radio guayú que cubre con su programación toda la Guajira colombo-venezolana para seguir contribuyendo al desarrollo con identidad y el buen vivir de la gran nación guayú.
Desde Radio Fe y Alegría Guajira, esta es nuestra experiencia de resistencia educativa, comunicacional y cultural, producto del trabajo conjunto entre la comunidad, las instituciones privadas, el gobierno municipal y regional, desde donde nace el nombre de la patria, para seguir siendo la luz de Venezuela.
Ja, das war so ein kleiner Einspieler, den Radio Fe y Alegría sozusagen so als Selbstdarstellung im Internet auch veröffentlicht hat und eigentlich auch das nochmal zusammengefasst hat, was wir vorher schon so grob gesagt haben über La Radio Fe y Alegría, dass es eben sowas wie ein Sprachrohr ist für die Wayu und zugleich eben vor allem eben auch ein Medium zur Ausbildung, ne, zur medialen Aus- und Weiterbildung von den Leuten dort. Das Interessante und Spannende ist, das kam hier auch nochmal, wurde auch nochmal gesagt, dass die Wayuu genau an der Grenze zu Venezuela, zu Kolumbien sich befinden. Das heißt, es handelt sich so um einen transnationalen Radiosender, wenn man so will, weil Fe y Alegría sowohl in Venezuela als auch in Kolumbien empfangen wird, weil die Wayuu in beiden Landesteilen, also in beiden Ländern leben. Olimpia, yo estaba contando que los Wayuu están en Venezuela y Colombia. Eso es algo... Creo que es muy especial y tú también dijiste que ustedes tienen muchos programas bilingüales. ¿Puedes darme un ejemplo o una imaginación cómo funciona un programa bilingual?
Okay. En nuestra radio se saluda primero en idioma español, se desarrolla gran parte del programa. Si estuviéramos hablando de este tema, primero lo haríamos en Guayunaiki. Después en español es doble y también como, porque en Wayunaiki a veces puedes decir con menos palabra, pero con más sentido lo que puedes hablar en una hora en español. Pero en Wayunaiki, como ya la gente conoce el contexto en el que tú lo estás hablando, es mucho más rápido que desarrollar un programa en español. Y la otra particularidad de nuestra radio es que nuestra señal está en el territorio Wayú, como lo dijimos en el video, es Colombia y Venezuela, porque estamos allí. Sin embargo, no decimos que es una experiencia binacional, porque hablamos de que es un solo territorio, que es el pueblo del territorio Wayú y de la nación Wayú. Entonces solo es la Guajira Colombo venezolana. No nos creemos pues internacionales ni binacional, porque nos autorreconocemos como una nación y es el mismo territorio. Nuestra incidencia cubre como unos 3-4 municipios de, perdón, 2-3 municipios de Colombia y unos 2-3 municipios del lado venezolano, pero todo ello es en territorio Wayú.
Ja, also sein Programm, also nicht wie jetzt, wird erstmal auf Spanisch gegrüßt, dann geht's weiter auf der Sprache der Wayuns, wird das Programm ja gesendet, danach kommt der spanische Teil. Und dabei wird angemerkt, dass die Wayun-Sprache, dass es schneller ist, sich auszudrücken. Man kann halt in einer Stunde Wayun anscheinend viel mehr ausdrücken als in einer Stunde Spanisch. Also da wird der Teil kürzer sein. Als binationale Sendung sehen Sie es nicht an, sondern als Teil einer, naja, man könnte sagen, eine nationale Sendung, und zwar der Nation, also nicht der Nation, aber des Volkes Wayun, das sich eben halt auf das Territorium von Kolumbien und Venezuela in Teilen erstreckt und nicht als binational, sondern als für den Volk ausgestrahlt wird. Sie erkennen halt, vor Venezuela und Kolumbien war eben der Wayun, das Wayun-Volk schon da.
Also wer Lust hat, genau darüber so ein bisschen mehr auch zu erfahren, morgen und übermorgen gibt es hier bei Korax zwei Radio-Workshops. Der eine, der ist so ein bisschen mehr, geht in so eine Richtung von der Arbeit, die wir hier so machen, also wie wir Radio verstehen und das Anfassen. Der Mittwoch, der gehört ganz so einem Blick nach Südamerika, insbesondere eben nach Venezuela und zu der Arbeit, die Olympia macht. Das Ganze wird auf Spanisch, bei Bedarf allerdings auch gerne mit einem konsekutiv gedolmetschten Moment stattfinden. Also wenn das Leute jetzt hören und sagen, das interessiert uns, wir würden da gerne ein bisschen mehr dazu hören, die Chance gibt es am Mittwoch. Oder aber Sie kommen direkt zur Semana Venezolana, die da am Donnerstag im Künstlerhaus 188 startet. Donnerstagabend mit einem Podiumsgespräch, zu dem auch Olympia zu hören sein wird, nochmal mit ein paar Wortmeldungen und ja, einem Panorama, ja, wo sie arbeitet und was so in ihrer Arbeit auch wichtig ist.